Liebe Gemeinde, der dritte Advent ist ein nachdenklicher Termin. Und jedes Jahr aufs Neue, denke ich, die liturgische Logik der Adventszeit widerstrebt so ganz und gar dem vorweihnachtlichen Laufen und Organisieren. Am dritten Adventssonntag oder am dritten Advent oder der Woche danach wird es so langsam ernst mit dem Geschenke besorgen und dem Karten schreiben, mit dem Weihnachtsbaum, mit den Einkäufen und Vorbereitungen für die Besuche und das Festessen. Und jetzt ein nachdenklicher Termin. Nehmen wir uns Zeit für Nachdenklichkeit, für eine besinnliche Adventszeit, die wir einander oft wünschen. Und oft klingt das auch irgendwie ironisch, weil das wird sowieso nichts. Vielleicht schaffen das ja andere, solche, die keine Kinder haben oder keine Pastoren sind oder keine Musiker oder andere Leute in Berufen, die jetzt auch so ein bisschen herausfordernd sind. Aber haben denn andere, haben Lehrer, haben Krankenschwestern mehr Luft für Nachdenklichkeit? Glaube ich nicht. Vielleicht die Rentner, die bei denen keine Kinder und deren Familien zu Besuch kommen vielleicht. Aber die brauchen vielleicht auch weniger Nachdenklichkeit und mehr Trost, weil eben auch niemand kommt. Und der geschäftige Trubel der Adventszeit mitunter die Einsamkeit noch verstärkt. Um Trost soll es deswegen auch heute hauptsächlich gehen. Wir haben schon gehört, Johannes der Täufer ist unser Stargast, nicht persönlich, aber sein Andenken. Wir haben die Worte gehört, die er vom Geist erfüllt geweissagt hat. Nochmal in einer anderen Übersetzung. Gott hat sich seines Volkes angenommen und ihm Erlösung verschafft, heißt es da. Was für ein schöner Ausblick. Johannes sollte dem Herrn den Weg bereiten. Er sah die große Krise kommen und rief die Menschen zur Umkehr von ihrem selbstsüchtigen Denken und Tun. Vielleicht würden sie durch seine Predigt ihr Heil erkennen und ihre Füße auf den Weg des Friedens lenken. Inspiriert wurde Johannes von einem namenlosen Propheten, der mehr als 500 Jahre vor ihm lebte und wirkte. Der war beauftragt, sein Volk zu trösten und den Weg für den Herrn zu bereiten. Dabei brauchte der selber Trost, denn ihm fehlten die Worte, wenn es um Zukunft und Hoffnung ging, so wie uns vielleicht manchmal heute auch die Worte fehlen. Die Botschaft dieses namenlosen Propheten ist im hinteren Teil des Jesaja-Buches überliefert. Der stammt aus einer späteren Zeit als der vordere Teil. Ich lese die Berufungsgeschichte des zweiten Jesaja oder Deutero-Jesaja, wie man ihn genannt hat. Sie steht in Kapitel 40, Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Aus der Hand des Herrn musste sie nehmen das Doppelte für all ihre Sünden. Horch, ein Rufer, bahnt den Weg des Herrn in der Wüste, in der Steppe macht die Straße gerade für unseren Gott. Jedes Tal wird sich heben und senken werden sich alle Berge und Hügel und das Unebene wird flach und was hügelig ist, wird zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und gemeinsam wird alles Fleisch es sehen. Der Mund des Herrn hat gesprochen. Horch, einer spricht, rufe, und er sagt, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und alles, was gut ist daran, ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras vertrocknet, die Blume verwelkt, wenn der Atem des Herrn drüber weht. Wahrlich, das Volk ist Gras. Das Gras vertrocknet, die Blume verwelkt. Das Wort unseres Gottes aber besteht für immer. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin Zion. Erhebe deine Stimme mit Kraft, du Freudenbotin Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sag den Städten Judas, seht, euer Gott. Sieh, Gott der Herr, er kommt als ein Starker und sein Arm übt die Herrschaft aus für ihn. Sieh, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung zieht vor ihm her. Wie ein Hirt weidet er seine Herde. Die Lämmer sammelt er auf seinem Arm und er trägt sie an seiner Brust. Die Muttertiere leitet er. Das geht zu Herzen. Viel ist nicht bekannt über diesen Mann, von dem die wunderbaren Worte überliefert sind. Er lebte gegen Ende der Exilszeit in Babylonien und eines Tages ruft ihn der Gott Israels. Es ist keine Vision wie bei seinem Vorgänger, dem ersten Jesaja, der hatte Gott auf seinem Thron sitzen sehen und wurde mit einer glühenden Kohle berührt, dass er Worte Gottes sagen kann. Hier ist nichts zu sehen, aber dafür einiges zu hören. Da ruft eine Stimme, rufe. Das ist eine Aufforderung zum öffentlichen Predigen. Luther übersetzt auch predige. Und wie es für eine Berufungsgeschichte typisch ist, kommt gleich der Einwand. Es ist nicht der Einwand eines Jeremia, der sagt, ach Herr, ich weiß nicht, wie man redet, ich bin ja noch jung. Nein, der Prophet ist vielleicht im passenden Alter, aber er hat keine Botschaft, die irgendjemandem weiterhelfen könnte. Was soll ich rufen? Alles Fleisch ist wie Gras und alles, was gut ist daran, ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras ist vertrocknet, die Blume verwelkt, wenn der Atem des Herrn drüber weht, wahrlich, das Volk ist Gras. Ist wirklich keine allzu tröstliche Botschaft, muss man sagen. Immerhin hat Johannes Brahms diese Worte in seinem deutschen Requiem vertont und den ganzen Ernst dieser Aussage in seine Musik hineingelegt. So ähnlich klingt auch Psalm 90, der Psalm, den man häufig bei Beerdigungen hört. Du raffst sie dahin, ein Schlaf am Morgen sind sie und wie das Gras, das vergeht. Am Morgen blüht es, doch es vergeht, am Abend welkt es und verdorrt. Ja, so ist das. Wir Menschen sind vergänglich. Und unser Leben ist so kurz und unbedeutend. Und auch Gottes Volk ist letztlich keine Ausnahme dabei. Welchen Sinn hat dieses Leben angesichts seiner Kürze und Vergänglichkeit? Welche Hoffnung kann es geben? Ist da wirklich ein Gott, der sich für uns interessiert? Wie kann er dann zulassen, dass sein Tempel zerstört wird und dass sein Volk in die Verbannung getrieben wird? Wie kann er ertragen, dass die Babylonier ihre Götter triumphierend in farbenfrohen Prozessionen auf breiten Prachtstraßen zur Schau tragen? Wie kann er zulassen, dass jeden Tag Kraftwerke, Wohnungen und Menschenleben zerstört werden und Menschen fliehen müssen aus ihrer Heimat? Wie kann er es ertragen, dass friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten für eher elementare Menschenrechte blutig niedergeschlagen werden und hingerichtet sogar? Man kann sehr melancholisch werden, wenn man auf das schaut, was in der Welt passiert. Das war damals so und das ist auch heute so. Gibt es Trost? Gibt es Hoffnung? Genau dafür will Gott seinen Propheten berufen. Und es gibt eine Antwort auf den Einwand des Gerufenen und die ist sehr knapp. Und der Einwand greift das auf, was er sagt, was er einwendet oder diese Antwort auf den Einwand, nämlich das Gras vertrocknet, die Blume verwelkt. Ja, so ist das, aber das Wort unseres Gottes besteht für immer. Das ist nicht mehr der Prophet, der da redet, sondern das kommt ihm als Botschaft von oben. Der Einwand kommt bei Gott an, den er nennt. Und Gott nimmt das ernst. Aber Gott stellt ihm sein ewiges Wort gegenüber. Das ist eines der Hauptthemen in diesem Trostbuch Israels, wie man die Worte Deutero-Jesajas auch nennt. Ganz am Ende heißt es da in Jesaja 55, Vers 11, so ist mein Wort, das aus meinem Mund hervorgeht. Nicht ohne Erfolg kehrt es zu mir zurück, sondern es vollbringt, was mir gefällt und lässt gelingen, wozu ich es gesandt habe. Was Gott verspricht, das gilt ein für alle Mal, auch wenn man das über gewisse Strecken nicht erkennen kann und nicht glauben mag. Er hat einen ewigen Bund geschlossen mit seinem Volk. Er hat ihm das Land zum ewigen Besitz gegeben, aus dem sie nun vertrieben sind. Er hat versprochen, sein Volk nicht zu verlassen, immer bei ihm zu sein. Das gilt. Auch wenn die Resignation gerade um sich greift, Gott hat einen dieser Resignierenden gerufen und ihn berufen, seine ewigen Worte in die Herzen der Menschen zu sprechen, damit sie wieder hoffen lernen im Land der Hoffnungslosigkeit. Das alles wäre nicht viel mehr als eine Selbstberuhigung gewesen, wenn dann nicht auch konkret etwas passiert wäre daraufhin. Israel hat Gott immer wieder in seiner Geschichte ja am Werk gesehen und war aufmerksam für die geschichtlichen Umstände. Gott hat sich schon damals in grauer Vorzeit als Befreier aus der Sklaverei aus Ägypten erwiesen und als der, der sein Volk durch die Wüste ins gelobte Land führt. Und das soll sich nun wiederholen, sagt unser Prophet. Er verbindet zwei Bilder miteinander. Das eine Bild ist das Bild von der Prozessionsstraße. Das kannte in Babylon natürlich jeder. Und wenn ihr mal nach Berlin kommt, geht ins Pergamonmuseum. Da könnt ihr einen Eindruck davon gewinnen. Bis heute diese blauen Ziegel an diesen großen Wänden und Türmen, das Ishtar-Tor von Babylon, das ist da gemeint. Prozessionsstraße, es ist gewaltig. Es ist ein bleibender Eindruck, den man da bekommt. Das ist das eine Bild, was er hier aufgreift, und das andere Bild ist das von der Wüstenwanderung. Und er nimmt beide zusammen und sagt, guck mal, wie eine Prozessionsstraße baut Gott für euch den Weg zurück in die Heimat durch die Wüste, ein zweites Mal. Das erste Mal war das sehr unspektakulär, aber das zweite Mal wird Gott etwas Großes tun und euch nach Hause führen. Und er wird euch anführen auf dieser Prozession, als ein gerechter König bringt er euch nach Hause. Und als dieser König ist er ein guter Hirte zugleich, der sich besonders der Schwachen annimmt und sie trägt. Was für ein tröstliches Bild für die Menschen im Exil und was für ein hoffnungsvolles Bild. Natürlich ist das ein Bild, das muss man dazu sagen. Es beschreibt die emotionale Wirkung, die tatsächlich dann Beschluss eines Königs auf die Menschen gehabt hat. König Kyros von Persien hat im Jahr 539 ein Edikt erlassen, das hat die Judäer dann offiziell nach Hause zurückkehren lassen und sie konnten ihren Tempel aufbauen mit staatlichen Geldern aus Persien. Gott hat seine Leute nicht abgeschrieben. Er steht zu seinen alten Zusagen und er macht einen neuen Anfang mit denen, die sich trösten lassen und die sich bewegen lassen. Die Heimkehr und der Neuanfang dann im gelobten Land fielen eher bescheiden aus. Die großartige Vision des Deutero-Jesaja ist damit nicht aufgegangen, nicht vollkommen. Auch die Geschichte der Eroberung und Demütigung durch fremde Herren ist weitergegangen. Nach den Persern kamen Alexander der Große und seine Nachfolger, manche haben schlimmes Leid verursacht in Judäa. Das hat nicht aufgehört. Alles wiederholt sich anscheinend. Dann kamen die Römer und immer wieder fragten sich die Menschen, und wo ist Gott und was ist mit den alten Verheißungen? Am Anfang von Matthäus 3 hören wir, in jenen Tagen aber trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der judäischen Wüste, kehrt um, denn nahe gekommen ist das Himmelreich. Er ist es, von dem durch den Propheten Jesaja gesagt ist, Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Johannes deutet die Prophetenworte neu, die wir eben gerade gehört haben. Der König, der als guter Hirte zu seinem Volk kommt, das ist ein Mensch, Jesus von Nazareth, der erwartete Messias. Sein Reich ist nicht von dieser Welt und sein Tempel ist nicht mit Steinen gebaut. Er lehrt auf eine ganz neue Weise, wie Gott bei den Menschen ankommt. Er lebt in so einer inneren, innigen Einheit mit Gott, dass man ihn als den Mensch gewordenen Gott gesehen hat, begriffen hat. Das feiern wir in 2 Wochen. Gott kommt als Mensch zur Welt. Er nennt Gott seinen Vater und er lehrt seine Jünger ein einziges Gebet, das beginnt mit den Worten, unser Vater. Er nennt uns seine Brüder und Schwestern. In Christus ist Gott gewaltig gekommen, aber nicht in der Art, wie Menschen sich das vorgestellt haben. Er kam gewaltig in das Leben einzelner Menschen hinein und bewirkte dort gewaltige Veränderungen. Im Leben seiner Jünger, im Leben des Zöllners Zachäus, im Leben der blutflüssigen Frau und der Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte, im Leben des blinden Bettlers Bartimäus, des Pharisäers Saulus aus Tarsus und vielleicht auch in deinem Leben. Die Begegnung mit Jesus verändert uns gewaltig. Bevor Jesus gegangen ist, hat er gesagt, dass er seinen Geist sendet und dass der in uns bleibt, dass das nicht ein kleines Gastspiel war in einem kleinen Zeitfenster irgendwann in der Geschichte, sondern es geht weiter. Sein Geist ist der Tröster und ist der Trost in uns. Er erinnert uns an das gelobte Land, zu dem wir unterwegs sind, auf Wüstenwegen, an Gottes Reich nämlich. Das ist auf keiner Landkarte verzeichnet. Es ist das verborgene Heiligtum in uns, in dem der König des Himmels und der Erde geboren werden will und wohnen will. In seinem Reich, das auch unter uns Raum gewinnen will, herrschen nicht Resignation und Krieg, sondern Liebe und Frieden. Da ist unsere wahre Heimat. Gott kommt gewaltig. Er kommt auch heute gewaltig und auch heute nicht mit Pauken und Trompeten, sondern mit Trost und Hoffnung. Mit Jesus ändert sich der Blickwinkel. Wir suchen Gott nicht mehr außerhalb von uns. Er ist in keinem Himmel, den man irgendwo verorten kann. Er schaut sich auch nicht die Welt von oben an, wie so ein Kind seine Spielzeugeisenbahn anguckt. Der Himmel ist eine andere Realität. Und zwar ist die nicht weit weg über den Wolken, sondern in uns und unter uns. Paulus erlebte sich entrückt bis in den dritten Himmel, hat er geschrieben, und war doch nicht getrennt von dem Ort, an dem er gerade war. Wir sind nicht getrennt von Gott und nicht in ein kaltes, liebloses Universum geworfen. Das ganze Universum ist von Gott umfangen und durchdrungen. Das ist leicht zu sagen, aber es ist nicht zu verstehen. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und oft verstehen wir nicht, was gerade los ist. Aber sein Geist ist in uns und unter uns und er leitet uns. Das ist uns versprochen. Das ist sein ewiges Wort an uns, das wir heute neu hören dürfen. Und es ist wichtig, es zu hören in den Zeitenwenden und Umbrüchen unserer Tage. Tröstet, tröstet mein Volk. Das ist die Botschaft, die uns heute zugerufen ist aus ferner Vergangenheit und sie ist ganz aktuell. Sie kommt von dem Rufer, der zunächst gefangen war in seiner Resignation und dann gehört und gesehen hat, Gott ist unterwegs zu seinem Volk. Er kommt gewaltig und herrlich, er kommt als ein Starker, aber nicht wie die Starken dieser Welt. Wie ein Hirt, heißt es, weidet er seine Herde, die Lämmer sammelt er auf seinen Arm und er trägt sie an seiner Brust. Die Muttertiere leitet er. Im Dezember beginnt die Lammzeit. Ein guter Hirte achtet darauf, dass keines seiner Lämmer zurückbleibt, wenn die Herde weiterzieht. Die schwachen Lämmer, die nicht so schnell können, die nimmt er auf den Arm und er drückt sie an seine Brust. Was für ein schönes Bild. So ist Gott. Er achtet auf dich. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, du kommst nicht mehr mit, fühlst dich schwach und orientierungslos. Die anderen machen einfach ihr Ding und sie entfernen sich irgendwie von dir. Eins darfst du wissen, da ist einer, der schaut nach dir. Dem entgeht nicht, wenn eines seiner Lämmer nicht mitkommt. Die Langsamen liegen ihm besonders am Herzen. Ich finde das eine tolle Zusammenstellung hier. Einerseits geht es um Aufbruch auf Wüstenstraßen. Da kann einem Angst und Bange werden, oh weia, kann ich das, schaffe ich das, komme ich da mit? Und im selben Augenblick das Bild vom Hirten, der die Langsamen und die Schwachen trägt an seinem Herzen. Wir dürfen getrost sein, getröstet sein durch die Nachricht, dass Gott gewaltig kommt. Das Gewaltige an seinem Kommen ist eigentlich der Verzicht auf jede Gewalt. Er kommt gewaltlos. Er überwältigt niemandem mit seiner Gewalt. Er schafft es, dass wir von seiner gewaltlosen Liebe innerlich überwältigt sind. Er lässt uns unsere Freiheit. Und wenn wir ihn aufnehmen, dann schenkt er uns eine Freiheit, die wir noch nie gekannt haben. Er will in uns zur Welt kommen, geboren werden durch göttliche Zeugung. Das ist ein Mysterium, ein Geheimnis, wie das geschieht. So wie auch in der Weihnachtsgeschichte. Und es braucht dafür nichts weiter als das vertrauensvolle Ja einer Seele, die empfangsbereit ist, wie Maria es war. Dann wird unser Herz zum Stall, in dem Gott selber zur Welt kommt. Er will bei uns wohnen und unser Herz umgestalten von einem Stall zu einem Tempel. Und er kann das, ganz egal, wie schmutzig es da aussieht. Zunächst, er lässt in uns eine unerklärliche Hoffnung aufleuchten und gibt uns Trost und die Hoffnung, dass unser Leben nicht vergebens ist. Die Hoffnung, dass dieser Welt noch ein Kommen Gottes bevorsteht, das allen Schmerz und alles Leid zum Ende bringen wird. Amen.